ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir treten heute ein in die Welt des von Johann Sebastian Bach geleiteten Collegium Musicum in Leipzig. Und zwar mit dem Drama per Musica Geschwinde, ihr wirbelnden Winde. Da wirbeln die Winde schon im Eingangschor zu diesem Drama per Musica. Und dieses Stück von Johann Sebastian Bach, das sprengt so ziemlich alle Rekorde. Denn, Michael, es ist mit 50 Minuten ungefähr Spielzeit die längste Kantate von Johann Sebastian Bach. Tusch, baba, in unserem Podcast Nummer 233 haben wir es endlich erreicht. Also wirklich die allerlängste Bach-Kantate, die es gibt unter allen geistlichen und weltlichen. Wobei zu klären wäre, machen wir auch gleich, ob es überhaupt eine Kantate ist oder irgendetwas anderes. Und auch inhaltlich ist das Stück hochinteressant, weil es sich in einer Art Eigenbetrachtung der Kunst, genau gesagt der Musik, widmet. Aber alles der Reihe nach, das wird auch ein langer Podcast, schätze ich mal, fast so lang wie die Kantate. Sag doch erstmal, wann und in welchem Rahmen wurde das Stück aufgeführt?
Und wenn ja, wie viele? Ja.
Das möchte ich auch wissen.
Also mein lieber Bernhard, du hast ja jetzt zugleich hinbekommen bei der, ich war auch überrascht, längsten aller Bach-Kantate. Ich dachte immer, die Bekümmerniskantate sei die längste. Zugleich die längste Anmoderation, ja, vermute ich jetzt mal,
das war
hinzulegen,
mir, das war
in inzwischen wichtig. 233 Folgen. Ja, also großes Stück, vielleicht auch wegen eines großen Ereignisses. Also wir haben eine autographe Partitur von Bach. Da heißt das Stück nicht Cantata, sondern Drama per Musica, weil hier eben wirklich eine Geschichte in Musik gesetzt wird. Und zwar eine Geschichte, wo Musik eine große Rolle spielt. Deswegen auch Musik in der Musik. Und der Anlass dürfte sein, weil wir diese Partitur allgemein, obwohl sie nicht datiert ist, von Bach auf das Jahr 1729 datieren. Da läuten ja bei uns die Alarmglocken, bei uns Bach-Bekloppten, wenn wir das Jahr 1729 hören, weil gewissermaßen Scharnierstelle im 27-jährigen Leben des Leipziger Thomaskantors Bach, denn er hat sich ein zweites Geschäftsfeld eröffnet. 1729 hat er übernommen ein Collegium Musicum, das wöchentlich im Kaffeehaus auftrat. Das passiert Mitte des Jahres und es mag gut sein, dass tatsächlich Bach sein Wirken als Leiter des Bachschen Collegium Musicum mit diesem Stück begonnen hat. Also ich meine, wir haben so ein bisschen den Eindruck, wie das ablief. Offenbar immer 20 bis 22 Uhr mittwochs und oder freitags im Zimmermannschen Kaffeehaus in der Katharinenstraße oder im Sommerhalbjahr im Zimmermannschen Kaffeegarten. Das lief offenbar so ab, dass zu Beginn immer erstmal eine Ouvertüre musiziert wurde, dann meistens ein Instrumentalkonzert und als letztes ein großes Vokalwerk. Und vielleicht hat ja tatsächlich Bach seine erste Collegium Musicum-Saison mit diesem Stück begonnen, also mit dem Wettstreit zwischen Phöbus und Pan, dem berühmtesten Sänger-Wettstreit der Antike.
Vielleicht nochmal kurz zu Johann Sebastian Bach zurück. Scharnierstelle hast du gesagt, 1729. Da fragt man sich, mein Gott, hatte der Mann nicht genug zu tun in Schule und Kirche mit seinen vielen Kantaten, dass er sich jetzt noch so ein Orchester sucht? Oder hatte er Sehnsucht danach, wieder ein schönes Orchester zu dirigieren, wie einst in Köthen?
Ja, also hier kommen ein paar Sachen zusammen. Es ist ja nur gerade im Juni 1729 diese für Bach sehr unschöne Situation. Wir haben sie hin und wieder im Podcast thematisiert, dass plötzlich der Stadtrat sich ja einmischt in die Auswahl der künftigen Sänger für den Thomanerchor. Und Bach ist total sauer.
Wie deshalb heißt der Bad Boy nochmal?
Ja, nenne ihn Christian ruhig. Ludwig Stieglitz.
Wichtig.
Ja. Shame on you, Mr. Stieglitz.
So,
aber das hat offensichtlich auch zu einer Art Umdenken bei Bach geführt, was die ganze Einstellung zu seinem Job als Thomaskantor betrifft. Also zumindest stellen wir ja fest, dass irgendwie ab 1729, 30 dieses wirklich ganz rege, regelmäßige Schaffen von neuen geistlichen Kantaten abebbt. Und es eben zugleich passiert, dass er wenige Wochen später, Monate später, dieses Collegium Musicum nicht aus dem Boden stampft, sondern übernimmt. Und zwar gab es in Leipzig offenbar immer verschiedene Collegia Musica, aber dasjenige, was Bach übernommen hat, war eines, was schon seit Jahren im Zimmermannschen Kaffeehaus auftrat, und zwar unter dem Label Schottsches Collegium Musicum. Georg Balthasar Schott war der Musikdirektor der Leipziger Neukirche. Der hatte aber im Frühjahr 1729 einen Ruf angenommen als Kantor nach Gotha. Und dadurch stellten sich zwei Fragen. Zum einen, wer wird der neue Neukirchenmusikdirektor? Das wurde dann ein ehemaliger Wachschüler, Thomaner Christian Gotthelf Gerlach. Und wer übernimmt dessen Collegium Musicum? Und da hat eben Bach zugeschlagen. Vielleicht eben zum einen, weil er tatsächlich sauer war mit seiner Leipziger Obrigkeit. Zugleich könnte ich mir vorstellen, dass er sich gesagt hat, hey, ich schlage hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn natürlich wissen wir, dass der Bach in der Kirche, ob das Thomas- oder Nikolaikirche war, ganz gleich, immer ein ganz grundlegendes Problem bei seiner Kirchenmusik hatte. Das eine war ja der Chor, das andere war das Orchester. Und die Stadt Leipzig hatte bis ins späte 18. Jahrhundert hinein nur 7 Planstellen städtische Musiker. 4 Stadtpfeifer, 3 Kunstgeiger. Das reicht hinten und vorne nicht, um ein Kirchenorchester ausreichend zu besetzen. Und deswegen hatte er immer schon versucht, einen guten Kontakt zu den Leipziger Studenten an der Uni zu haben. Die musikalischen Talente darunter eben wollte er gewinnen ins Kirchenorchester. Mhm. Und tatsächlich haben diese Collegia Musica im Wesentlichen auch aus Studenten der Universität bestanden. Es wird sogar gesagt, dass sie im Grunde wie so eine Art Intensivkurs im Musizieren galten für die Studenten, die dann eben auch diese Chance hatten, durch die regelmäßigen Aufwartungen im Kaffeehaus sich vor Reisenden zu präsentieren, Messegästen. Nicht wenige sind dort vom Fleck weg dann engagiert worden in irgendwelche Hofkapellen oder so. Und wenn er jetzt dieses Collegium Musicum von Schott übernimmt, übernimmt er ja eine erkleckliche Zahl von talentierten Studenten der Universität, vielleicht auch einige wirklich Laien in Leipzig, die auf einem professionellen Niveau musizieren, und hat auf diese Chance, sie vielleicht auch hin und wieder zu bitten, hey, wenn ihr schon mit mir im Kaffeehaus auftretet, dafür auch Geld verdient, müsst ihr mir noch diesen oder jenen Liebesdienst in der Kirche erweisen. Also ich glaube, mehrere strategische Gründe sprachen dafür, das zu übernehmen für Bach. Ansonsten hätte es nämlich irgendein anderer gemacht, das wäre ja vielleicht auch nicht so gut gewesen. Und tatsächlich ganz schnell galt das Bachsche Collegium Musicum als das berühmteste Leipziger Collegium Musicum.
Schauen wir mal auf die Kantate, die vielleicht am Anfang dieser Zusammenarbeit 1729 steht. Geschwinde, ihr wirbelnden Winde. Im Untertitel wird sie auch genannt Streit zwischen Phöbus und Pan. Das macht ja schon so ein bisschen klar, worum es geht. Michael, sag doch mal, worum geht's und wer hat's gedichtet?
Na, ich sag's nochmal, der berühmteste Sängerwettstreit der Antike wird zum Beispiel berichtet bei Ovid in den Metamorphosen. Also Phöbus, der Gott der Künste, gilt ja als der beste Sänger seiner Zeit, aber ein anderer denkt, dass er das auch ist. Das ist nämlich Pan, der Hirtengott, der mit seiner Flöte ganz wunderbar musizieren kann. Und laut Ovid kommt es da eben zum Duell. Also Pan auf der Flöte, Phöbus auf der Kithara. Und es gibt Sekundanten, die das Ganze irgendwie bewerten sollen. Das sind zwei Könige. König Tumulus, König von Lydien, und Midas, der König von Phrygien. Am Ende, so wird es bei Ovid erzählt, ist also ganz klar, dass natürlich Phöbus der bessere Sänger ist. Der Einzige, der das nicht einsehen will, ist Midas, und dem wachsen dann zur Strafe Eselsohren. Und das Ganze wird jetzt von Bachs Haus- und Hofdichter in ein barockes Drama per Musica aus Arien und Rezitativen und einem Eingangs- und Schlusschor verwandelt. Natürlich, wer sollte es anderes sein? Christian Friedrich Henrici alias Picander. Der führt hier noch zusätzlich ein die Figur des Momus. Momus ist der antike Gott des Spottes und der Schande, zeichnet sich aus durch unglaubliche Faulheit. Der gibt also auch noch seinen Senf dazu. Das alles ist irgendwie sehr, sehr kurzweilig, sehr dialogisch gemacht. Was ich aber total interessant finde, natürlich ist auch klar, der Einzige, der nicht vom Sieg von Phöbus überzeugt ist, muss natürlich Midas sein, dem die Eselsohren dann wachsen. Und der Momus, der gibt kurz vor Schluss da ein ganz interessantes Statement ab, und ich finde, das hat nichts von seiner Aktualität bis heute verloren. Der sagt dann zu dem Midas, du guter Midas, geh nun hin und lege dich in deinem Walde nieder, und Achtung, doch tröste dich in deinem Sinn, du hast noch mehr dergleichen Brüder. Der Unverstand und Unvernunft will jetzt der Weisheit Nachbar sein. Man urteilt in den Tag hinein, und die so tun, gehören all in deine Zunft. Also es gibt nach wie vor wahnsinnig viele Leute, die einfach glauben, dass sie von allem eine Ahnung haben und es besser wissen. Es gibt natürlich, keine Ahnung, 60 Millionen Bundestrainer und vielleicht auch, keine Ahnung, ob wir uns jetzt so weit vorwagen, tausende Bach-Experten, die es auch vielleicht manchmal besser wissen als wir beide. Ja. Und das sicherlich die einen zurecht, die anderen vielleicht nicht ganz so. Punkt.
Ja, das lassen wir mal so stehen. Mit den Bundestrainern sind mehr als 60 Millionen, sind mindestens 80 Millionen.
Okay.
Und mit den Bach-Experten, das weiß ich nicht. Aber natürlich, jetzt schau doch mal auf den Bach. Jetzt eröffnet der vielleicht sogar seine Saison mit dem Collegium Musicum mit so einer Kantate. Das ist doch kein Zufall, dass er jetzt über Spitzenmusik ist gleich Phoebus schreibt. Ja. Und sagen wir mal, sehr mittelmäßige Musik ist gleich Pan. Hat er da vielleicht irgendwas anderes noch im Hinterkopf, wo er sagt, jetzt zahle ich es aber hier jemanden heil?
Naja, also deine Frage ist ja vielleicht, mein liebster Bernhard, von dem Wissen geprägt, dass ja Bach dann 1737, als diese Kantate schon einige Jahre existierte, wirklich mal angegangen wurde von Johann Adolf Scheibe, die berühmte Scheibe-Bach-Kritik, der ihm vorgeworfen hat, das ist alles viel zu kompliziert, was er komponiert, düster, wieder die Natur, schwülstig und so weiter. Und Bach hat sich da ja sehr auf den Schlips getreten gefühlt, hat sich ja dann verteidigen lassen von Johann Abraham Birnbaum, einem Rhetorikdozenten der Leipziger Universität. Und man kann schon letztlich auch im Übertrag im eigenen Sinne sagen, was da zwischen Phoebus und Pan stattfindet, ist auch so eine Art Wettstreit. Was ist denn nun das Bessere? Die hohe Kunstmusik, also die E-Musik, ja, mal modern gesprochen, oder die U-Musik, die Unterhaltungsmusik, ja, der Pan eingängige Melodien auf seiner Flöte und so weiter. Und klar könnte man da jetzt sagen, hey, Bach wollte hier jetzt auch eindeutig mal ein Statement abgeben. Natürlich ist die E-Musik die wichtigere,
oder
die
Sache. Meine Musik. Meine Musik.
Am Ende, ja. Lieber Bernhard, das ganze Stück hat er ja doch selber komponiert. Und auch die sogenannten Unterhaltungsarien, die dann der Pan singt, sind ja dann doch, wenn man reinguckt, wieder voller Kunst. Wo ich dir aber recht gebe, ist, also wir wissen, dass Bach den Wettstreit zwischen Phoebus und Pan mindestens zweimal noch wieder aufgeführt hat. Wir wissen zwar nicht die präzisen Termine, aber die erste Wiederaufführung scheint irgendwann zwischen 1736 und 40 stattgefunden zu haben. Aha. Das wäre nämlich genau tatsächlich die Zeit des Scheibe-Birnbaum-Disputs, also wo man in Leipzig tatsächlich darüber redet. Und die zweite Aufführung, und das ist hochinteressant, die findet irgendwann 1749 statt, in den Wochen oder Monaten, nachdem die Stadt Leipzig, der Stadtrat es zugelassen hatte, dass der Kapellmeister von Graf Brühl, Gottlob Hacher, hier am Gasthof Drei Schwanen sein Probespiel ablegen konnte, um sich für die Stelle des Thomaskantors, wenn der Bach dereinst sterben wird, zu empfehlen.
Demütigung.
Und dann holt Bach tatsächlich das Stück wieder raus und es gibt sogar ein paar kleine Textänderungen, ganz geschickte im letzten Rezitativ, die ganz klar zu verstehen sind als Anspielung in Richtung Brühl. Da ist von einem Birolius plötzlich die Rede und zugleich tobte auch in dieser Zeit die große sogenannte Biedermann-Debatte. Herr Biedermann, das war der Rektor des Gymnasiums Freiberg in Sachsen, und der hatte eine Rede, eine Schulrede drucken lassen, wo er mehr oder weniger so thematisiert hat, dass es in der Schule eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass die Knaben Musik lernen, sondern das Volk, die Republik braucht Gelehrte, also sozusagen das Erlernen der Geisteswissenschaften weit über die Wichtigkeit von Fähigkeiten in Musik erhoben. Und da kannst du dir vorstellen, was da natürlich in der Musikerszene für eine Debatte los war.
Ja, das kann ich mir vorstellen, und dann passt dieses Stück auch wieder sehr gut in den Rahmen, und das werden auch viele verstanden haben, denke ich, die dazugehört haben. Jetzt wollen wir aber die Musik von Johann Sebastian Bach mal ein bisschen anhören. Ein 15 Nummern langes Werk ist hier entstanden mit einer durchgehenden Handlung, haben wir so oft nicht bei Bach. Wir beginnen mal mit dem Eingangschor, wirklich eine festliche Einführung in dieses Drama, auch ein bisschen lustig, finde ich.
Ja, geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde, auf einmal zusammen zur Höhle hinein, dass das Hin- und Widerschallen selbst dem Echo mag gefallen und den Lüften lieblich sein. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber was der eigentlich sagt ist, also der Chor versucht, die Winde zu überzeugen, in der Höhle zu verschwinden. Warum? Damit es draußen nicht mehr laut ist,
damit die
und
Geschichte,
der Boden bereitet ist für einen Sängerwettstreit, damit man eben die Sänger ordentlich hören kann.
Also einfach nur Ruhe, damit es mal losgehen kann.
Und deswegen erzeugt Bach gewaltigen Krach. Ja, und die Winde, die finden in den Streichern statt. Also was dort an Läufen in schnellen Notenohren runtergespielt wird, also das windet gewaltig. Wer weiß, ob da nicht dem ein oder anderen Mitspieler im Collegium Musicum die Perücke vom Kopf flog.
Thank you.
Ja, perückenfeindliche Musik hier schon im Eingangschor. Das geht ordentlich zur Sache. Und dann geht es aber gleich weiter, dass Phoebus sich vorstellt und Pan sich vorstellt. Die werden also in Arien gegenübergestellt. Und Bach tut, was er kann, um beide wirklich sehr unterschiedlich zu charakterisieren.
Ja, und dennoch sind es beides hervorragende Arien. Also natürlich der Phoebus, der kriegt eine fantastische Arie, delikat instrumentiert, Flöte und Oboe, D'amore, Streicher, alles, was Bach so an Empfindsamkeit im Ton drauf hat, an Ausdrucksmöglichkeiten, kommt da hinein und er singt eben: mit Verlangen drück ich deine zarten Wangen, holder, schöner Hyazinth, und dein Augen küsse ich gerne, weil sie meine Morgensterne und der Seele Sonne sind. Also schon mal ein ganz, ganz anrührender Text, und das, was der Bach eben musikalisch abliefert, ist wirklich ganz zu Herzen gehende Musik.
Übrigens auch eine sehr, sehr lange Arie, eine der längsten Arien, passt auch in diese Kantate, die Bach überhaupt komponiert hat, diese Phoebus-Arie. Mhm. Ja, und dann kommt Pan hinterher.
Ja, und zwar klingt also wirklich anders, so, ne? Ziemlich Attacker, ja. Ja, und mit der Brechstange zu Tanze, zu Sprunge, so wackelt das Herz. Wenn der Ton zu mühsam klingt und der Mund gebunden singt, so erweckt es keinen Scherz.
Also wackelt das Herz finde ich am schönsten, ja, wo wir so viel über das Herz gesprochen haben, immer wieder in den geistlichen Kantaten, ist das doch eine herrliche Karikatur. Tour drauf, ja?
Ja, das, ja, und natürlich kommt jetzt eine Tanzarie, aber das ist wirklich eine etwas grobschlächtig klingende Tanzarie. Die wird natürlich auch immer noch mit Absicht so vorgetragen. Das muss man natürlich hervorkehren irgendwie. Und die beiden Violinen spielen auch plötzlich Kollaporte. Und trotzdem, wenn man reinschaut, es ist einfach meisterhaft gemacht, wie Bach eben diesen etwas eben schlichter eingestellten Pan da charakterisiert. Und natürlich lässt er sich nicht nehmen, dieses Wackeln durch allerhand Tonfolgen und so Staccato-Folgen und Koloratoren hörbar zu machen. Also irgendwie sehe ich den Pan ein bisschen sackhüpfen dabei, ja.
Ja, das ist Pan als Gegensatz zu Phoebus, ganz andere Musik. Ja, und die Jury, die also aus diesen Königen besteht, die ist zumindest zu einem Teil begeistert, zum anderen Teil nicht, denn Midas findet diesen Pan also am besten und äußert das dann auch in einer Arie, die ähnlich lächerlich klingt.
Ja, also er singt eine Arie, sein großer Auftritt auf die Worte: Pan ist Meister, lass ihn gehen. Phoebus hat das Spiel verloren, denn nach meinen beiden Ohren singt er unvergleichlich schön. So, und ich meine, dass hier jetzt auch die Ohren erwähnt werden, das wird ja schon, sagen wir mal, ein bisschen vorgespoilert, dass eben gleich die Eselsohren wachsen werden. Und das wusste natürlich auch ein Bach. Und was ich wirklich so krass finde, und da müssen wir jetzt echt mal reinhören: denn nach meinen beiden Ohren singt er unvergleichlich schön. Während dieses Wort Ohren gesungen wird, auf eine ganz lange Note, da spielen die Streicher eine Figur. Das klingt wie IA, das schreit schon der Esel. Hören wir mal rein, das ist ein sagenhafter Moment. Fantastisch, meine Lieblingsstelle eigentlich in der ganzen Kantate.
Phoebus hat das Spiel verloren. Bei den Ohren singt er unvergleichlich. unvergleichlich, unvergleichlich schön. Phoebus hat das Spiel verloren. Phoebus hat das Spiel verloren. Denn nach meinen beiden Ohren sieht er unvergleichlich, unvergleichlich schön. Unvergleichlich schön, unvergleichlich schön. Nach meinen beiden Ohren sieht er unvergleichlich.
Ja, auf diese Stelle hat Michael Maul 233 Folgen machen müssen. Das hat Felix Mendelssohn-Bartholdy ja sehr schön in der Ouvertüre zum Sommernachtstraum auch nachgemacht mit dem IA, wo ja aus anderen Gründen Esel plötzlich auftreten. Da ist es noch bekannter, aber hier herrlich, wunderschön. Wenn Midas also jetzt Eselsohren demnächst hat, dann ist diese Auseinandersetzung ja eigentlich schon entschieden, aber es gibt noch Mercurius, der darüber ein Urteil spricht und sagt das schöne Wort aufgeblasene Hitze, aber wenig Grütze. Ist auch eigentlich nur im Sächsischen richtig verständlich, dieser Reim. Wie ist diese Eie von Mercurius dann zu verstehen?
Na, erstmal glaube ich, hat diese Eie nochmal einen ganz besonderen Klang in Leipzig gehabt. Denn Mercurius, der Gott des Handels, ist ja auch der Schutzpatron der Stadt Leipzig und er ist ja derjenige, der Tacheles spricht. Mhm. Der einfach klar macht, dass im Grunde der Midas keine Ahnung hat. Und deswegen singt er aufgeblasene Hitze, aber wenig Grütze, kriegt die Schellenmütze endlich aufgesetzt. Wer das Schiffen nicht versteht und doch an das Ruder geht, ertrinket mit Schaden und Schanden zuletzt. Ja. Also wirklich Klartext reden, das freut, glaube ich, den Leipziger Händler, der eben auch Business machen will und für den die harten Fakten zählen. Und deswegen ist es einfach auch dann musikalisch ein herrliches Bashing nochmal in Richtung Midas.
Die Altarie Mercurius, begleitet von zwei Traversflöten, war das. Midas muss also gehen mit diesem Zitat, was du, Michael, schon gebracht hast. Also leg dich mal hin, schlaf weiter. Und es gibt doch genauso Deppen wie dich in großer Zahl. Und dann kommt der Schlusschor. Und das ist so ein richtiges Loblied nochmal auf die Musik. Und Bach holt nochmal alles, was Odem hat, dazu.
Ja, eine Hymne auf gute Musik. Die bereitet den Boden, um danach, glaube ich, mit dem Shampoos anzustoßen. Und da Capo-Form, der Chor kommt immer erst bei der Wiederholung des A-Teils zum Zuge. Und auch hier merkt man, wie übrigens in dem gesamten Stück, der Bach wusste einfach, wie so ein theatralisch anmutendes Werk, doch jetzt mit Absicht nicht Oper, ja, nicht nur auszusehen hat, sondern auch auszugehen hat. Herrlicher Schluss nach 50 Minuten wirklich sehr abwechslungsreicher und teilweise brüllend komischer Unterhaltung.
Das ist der Schlusschor und jetzt kommt meine Schlussfrage. Michael, es wird ja viel darüber diskutiert, immer mal wieder, warum Bach eigentlich keine Oper geschrieben habe. In Leipzig gab es nun mal keinen richtigen Opernbetrieb zu seinen Amtszeiten. Ist das hier vielleicht doch so eine Art Ersatzoper?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich schade, dass in Leipzig dieses Opernhaus, was es ja gab, zwischen 1693 und 1720 in einem Hinterhof am Brühl, wirklich ein großer Holzbau, wurde bespielt immer während der drei Handelsmessen. Nur war es so, dass diese Betreiber, Privatleute, die letzten 20 Jahre die Erben des Dresdner Hofkapellmeisters Strunk hoffnungslos verschuldet waren. Und es hat sich leider nach 1720 eben keiner gefunden, der das Risiko auf sich nahm, das ganze Ding wieder in Betrieb zu nehmen. Hätte das mal jemand gemacht, ein Konsortium von Kaufleuten oder so, dann hätte, bin ich mir sicher, auch der Bach mal eine Oper komponiert. Aber Oper war nun mal einfach wirklich eine wahnsinnig teure Gattung. Und die einzigen, die sich das leisten konnten, waren die ganz großen Höfe. Vielleicht in Hamburg die Gänsemarktoper, das erste bürgerliche Opernhaus in Deutschland. Wobei, wenn man da genau hinschaut, stellt man auch fest, dass die alle permanent pleite waren. Und Bach selber hat offensichtlich das Risiko, das Unternehmerische, gescheut. Aber also mindestens diese Kantate, mir fällt auch noch die Kaffeekantate, die wir jetzt demnächst auch besprechen werden, ein. Da zeigt Bach in jeder Note theatralisches Gespür. Der weiß auch, wie man Personen charakterisiert durch Instrumentalbegleitung und so weiter. Und gerade bei dem Stück, auch in der Kaffeekantate, merkt man auch die Art und Weise, wie die Rezitative gesetzt sind. Da ist irgendwie die Szene auch mitgedacht. Ja, und das ist jetzt natürlich ein großes Fass, was ich jetzt aufmache. Wir haben keine Ahnung, wie das in Zimmermanns Kaffeehaus wirklich aussah, ob es dort überhaupt die Möglichkeit gegeben hätte, wie so eine Art Bühne zu bauen und das Ganze wenigstens teilszenisch vorzutragen. Aber es würde mich sehr wundern, wenn die diese Spektakelmusiken vorgetragen haben sollten, während sie da komplett vorne stillstehen und stoisch in die Noten schauen. Das ist irgendwie mit hineinkomponiert, die Bewegung.
MDR Klassik.